Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit mir, Fabian und natürlich wie immer auch dem großartigen Daniel. Daniel, alles klar, bist du schon aufgeregt? Übermorgen geht's wieder auf die Bühne.
Alles Paletti soweit und aufgeregt bin ich noch nicht. Das kommt erst vorher. Ein paar ja. Stunden vorher, so. Dann geht's bei mir ungefähr los. Ich überlege noch, ob ich vorher noch zum Friseur renne und ob ich ein freshes Kostüm für den Auftritt habe. Also sollte ich noch mich quasi einmal updaten oder upgraden oder reicht das so, wie ich bin? So, also fresh out the box versus so ein bisschen vintage. Das überlege ich mir jetzt gerade. Und wie ist es bei dir?
Ja, ich stelle mir die gleichen Fragen. Also Aufgeregtheit kommt bei mir immer so maximal so 10 Minuten vorher, so ganz kurzer Schub auf, weil ich dann immer einfach nicht fassen kann, dass da Menschen sitzen, die kommen, um uns zuzugucken. Das ist immer noch so total obskur und surreal so für mich in meinem Kopf. Also es ist eigentlich keine Aufgeregtheit im Sinne von, ich habe da irgendwie Hemmungen vor, den Leuten zu reden. Es ist eher so eine Ehrfurcht, dass da wirklich Menschen sitzen, die uns zuhören. Das finde ich einfach nach wie vor total surreal. Mein größter Struggle im Vorfeld ist immer die Fallauswahl. Ich versuche es immer allen Leuten recht zu machen und dann entscheide ich mich immer für Fälle, verwerf das dann wieder, weil ich denke, ja, ich muss das liefern. Das ist immer für mich sehr, sehr schwierig, weil ich es perfekt machen will oder gut machen will und will, dass die Leute einen guten Abend haben mit uns und dann das immer so krass zerdenke vorher, das ist wirklich nicht schön. Das setzt mich auch echt so unter Druck. Ich kriege echt ein paar graue Haare so vor jeder Live-Show.
Ja, das kann ich gut verstehen. Auf dir lastet ja dann auch die ganze Verantwortung, was so den Inhalt betrifft, mit wenigen klamaukigen Ausnahmen, die ich so bringe. Und ja, also von daher kann ich das sehr gut verstehen. Die grauen Haare kannst du jedenfalls gut kaschieren. Das sieht man so nicht.
Ja, der Bart wird immer grauer, da kann ich es langsam nicht mehr kaschieren.
Das bei mir auch so.
Aber ja, gut, in wenigen Monaten heißt es 45 Jahre alt, das ist dann schon, dann darf man auch ein bisschen grauen Bart haben. Tja, ansonsten mache ich mir natürlich auch Gedanken, was man vielleicht noch so machen könnte an so einer Live-Show. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der meinte, ja, aber Live-Podcast klingt ja eigentlich langweilig, da hört man ja nur Leuten beim Erzählen zu, da sieht man ja nur Leuten beim Erzählen zu. Stimmt natürlich so ein bisschen, aber ich bin halt leider nicht so ein Entertainer wie so ein Alexander Stevens, der dann zwischendurch noch Klavier spielt. Das kann ich leider nicht. Also musst du vielleicht irgendwie dir was drauf schaffen, so ein bisschen Feuer schlucken, Schwert schlucken, irgendwie was, so kleine Zirkuseinlagen würde ich gut finden, Daniel.
Nö, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich versuche einfach so mein Bestes zu geben, ohne irgendwelche Einlagen, wobei ich mir wahrscheinlich wehtun würde.
Ja, ansonsten treiben mich die gleichen Fragen um wie dich. Nochmal zum Friseur, ja oder nein. Aber ja gut, das sind Sachen, die entscheide ich dann spontan on the fly quasi. Ich will noch zwei Sachen loswerden, bevor wir in diesen Fall einsteigen. Heute in die heutige Aufnahme, quasi letzter Fall vor dem nächsten Live.
Stopp, geht das, was du noch sagen möchtest, um Open Air oder was anderes?
Nee, geht um was anderes.
Dann der letzte Nachtrag zu Open Air. Liebe Leute, solltet ihr diese Folge quasi vor dem Open Air Auftritt noch hören? Folgendes, mal sehen, ob Petrus uns wohlgesonnen ist oder nicht. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Das bedeutet, sollte das Wetter schlecht werden oder zumindest regnen, haben wir eine Alternative. Also die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt. Denkt jetzt bitte nicht, dass es ausfällt, nur weil es regnet. Wir ziehen eventuell um und dann findet das Ganze in einer anderen Veranstaltungshalle statt. Das weitere Infos dazu folgen dann noch, aber nur damit ihr es wisst, also entweder Open Air oder halt Indoor, es findet auf jeden Fall statt.
Ja, genau, wichtige Info, hätte ich jetzt fast verschwitzt. Ich möchte kurz mit einem kurzen Rückblick auf unsere allererste Stockbrot- und Dosenbier-Folge nochmal einsteigen. Wir müssen unbedingt nochmal Stockbrot- und Dosenbier aufnehmen. Damals hatte ich gesagt, Friedrich Merz ist der falsche Mann zur falschen Zeit, der schafft es nicht, die Aufgaben, vor denen ein Kanzler steht, irgendwie umzusetzen, der schafft es nicht, eine vereinende Kraft für das Land zu sein. Der ist einfach der falsche Mann, der ist rückwärtsgewandt und der ist einfach auch kein guter Politiker. Und herzlichen Glückwunsch, er hat es geschafft, dass meine geringen Erwartungen nochmal bei weitem übertroffen wurden. Das ist ein noch viel, viel größerer Reinfall, als ich das für möglich gehalten hatte. Du warst fair, du hast gesagt, lass uns abwarten. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht irgendwelche Schlagzeilen lese, wo mein Kopf gegen die Wand hauen möchte, weil dieser Mann einfach so ein selbstherrlicher Sonnenkönig ist, der uns alle scheiße findet offensichtlich. Das nur ganz kurz nochmal, weil ich die Folge neulich gehört habe. Unglaublicher Typ. Und dann möchte ich kurz auf den CSD in Berlin kommen, wo es einen Anschlag gab. Da natürlich Mitgefühl und Beileid für alle Betroffenen, alle die ja, keine Ahnung, vielleicht dabei waren, das miterleben mussten. Es ist, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ein echtes Unding, dass 2026 immer noch Menschen dafür gehasst und angefeindet werden, wie sie lieben. Und ich habe heute eine Statistik gepostet, wie krass die queerfeindlichen Straftaten zugenommen haben in den letzten Jahren. Es war schon mal deutlich besser. Also so bis 2018 war die Toleranz und auch die gewaltlose Toleranz deutlich verbreiteter. Wir bewegen uns da wirklich in eine ganz, ganz falsche Richtung. Die eine Seite schreit, das liegt an den Islamisten, die wir reinlassen, die damit nichts anfangen können. Aber die rechtskonservative Seite trägt da auch massiv zu bei. Und es ekelt mich an, dass ausgerechnet die jetzt diesen Anschlag für sich instrumentalisieren, weil es halt zufällig wirklich ein Islamist war. Die Leute, die eigentlich ansonsten queere Menschen auch verachten, jetzt das so vor ihren politischen Karren spannen und so tun, als ob sie die Retter der queeren Regenbogenkultur sein werden. Es ekelt mich an, diese Politisierung, es ekelt mich an, dieses Gedankengut, und ich möchte hoffen, dass wir irgendwann in einer Welt leben, wo scheißegal ist, wer wen liebt. Punkt.
Ja, wunderbar zusammengefasst. Ich kann da nichts so hinzufügen. Also mir tut es auch sehr, sehr leid für die Opfer und herzliches Beileid auch an die Angehörigen, aber auch alle, die irgendwie beteiligt waren, das mitbekommen haben, wie auch immer. Ich glaube, das ist ein Trauma fürs gesamte Land. Und ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde das maximal schrecklich, dass Leute nicht lieben dürfen, wie sie wollen, und dass so eine eigentlich schöne Veranstaltung so schrecklich zerrissen wird. Ja. Was soll man sagen? Also mir fehlen da auch die Worte, vielleicht was Angemessenes zu sagen. Also ich wünsche allen auf jeden Fall viel Kraft, die betroffen sind. Und zum Politischen, was du gerade noch gesagt hast, auch das kann ich komplett unterstreichen. Wie so oft ist es ja so, dass man das Aushängeschild Migration oder eben in dem Fall Extremismus hochhalten kann, um irgendwie von den eigenen Schwächen abzulenken. Auch das ein gängiger Move vieler politischer Richtungen. Und das ist halt auch sehr, sehr schade.
Ja, definitiv. Also es gibt da natürlich auch Untersuchungen zu, die sagen, dass Homophobie in migrantisch geprägten Milieus einfach sehr, sehr stark verbreitet ist, oft irgendwie kulturell verwurzelt, oft irgendwie so religiös begründet oder auf so eine religiöse Begründung basierend, ne? Das darf man auch nicht totschweigen, das muss man auch diskutieren, und Islamismus, wie in diesem Fall, ist genauso zu verachten wie jede andere Form von Radikalität. Aber wie gesagt, dass dann ausgerechnet das rechtskonservative Lager dann so tut, als ob sie da irgendwie Mitleid hätten und das irgendwie in irgendeiner Art und Weise verdammen würden. Es ist einfach verachtenswert. Diese Verlogenheit heutzutage ist das, was mir am meisten auf den Sack geht, dass in der Politik so der gute Stil vollkommen verloren gegangen ist und es einfach nur noch Taschenspielertricks und Verlogenheit herrschen, die irgendwie Meinungsmache sind, und es einfach nicht mehr darum geht, ehrliche Positionen einzunehmen, Argumente auszutauschen, sondern einfach nur noch Schauspiel und Scheiße. Ist egal, wir wollen jetzt hier nicht diskutieren. Es ging um den CSD, es ging um Liebe. Wir wollen einfach, dass Menschen sich lieben. Ich will auch, dass es Meinungsverschiedenheit und Diskussionen in diesem Land gibt, dass auch kontrovers diskutiert wird. Ja, es soll auch konservative Menschen geben, und die sollen auch zu Wort kommen und die sollen auch ihre Stimme haben. So, das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht mir einfach nur um den Stil und den Ton, und den finde ich seit einiger Zeit unfassbar scheiße.
Da bin ich komplett bei dir.
Mein Groll gilt natürlich aber auch ganz klar den etablierten Parteien, die es einfach nicht schaffen, eine gute, stringente und vernünftige Politik orientiert am Volkeswillen zu machen, dass man sagen kann, wir treten diesen extremen Stimmen mit guter Politik entgegen. Friedrich Merz, der einfach gezielt am Volkeswillen vorbei regiert mit so Sachen wie Erbschaftssteuer, wie Vermögenssteuer. 85% der Deutschen möchten das. Friedrich Merz ignoriert den Wunsch der Mehrheit einfach ganz geflissentlich. Sonnenkönig. Aber ey, scheiß, wir sind abgeschweift. Wir müssen echt nochmal Stockbrot aufnehmen. Wir gehen jetzt in den Fall rein. Was hältst du davon?
Finde ich gut. Lass uns mal loslegen. Liebe KI, du kannst jetzt den Marker setzen bei Minute 13.
Ja, wir sprechen über einen Fall, der, glaube ich, auch eine Netflix-Doku bekommen soll oder bekommen hat. Ich komme da nicht mehr hinterher mit den ganzen Netflix-Dokus, denn Netflix, die greifen ja momentan so ziemlich alles auf, was irgendwie True Crime gelabelt ist, so aus den Vereinigten Staaten. Da gibt's Dokus von Fällen, von denen hatte ich vorher noch nie gehört. Aber ich glaube, dieser Fall wurde auch mal behandelt. Also für die Leute, die da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, die können da, glaube ich, fündig werden auf Netflix. Das ist so ein Fall, der relativ kontrovers diskutiert wurde, weil es quasi Ein Doppel-Cold Case ist aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube, dass der gelöst ist. Allerdings hat er so ein etwas unbefriedigendes Ende. Wir kommen da später zu.
Ein doppelt Cold Case. Das heißt also, aus Cold und Cold wird warm oder so. Entweder das oder es ist ein Doppelmord oder was ist hier los?
Lass dich überraschen.
Mache ich.
Nathan Carman, die Hauptperson des heutigen Falles, der heutigen Geschichte, wird am 21. Januar 1994 geboren. Er ist das einzige Kind von Clark und Linda Carman, die in so einer kleinen Mittelklassestadt namens Middletown wohnen. Also so Mittelklassestadt so im Sinne von so, ja, so ein typischer amerikanischer Vorort in Connecticut, wo halt Leute wohnen, denen es gut geht. Ja, keine Armut, kein Ghetto, aber auch keine reiche Ecke. So.
Ja, okay. Welches Jahr war das nochmal, sein Geburtsjahr?
1994.
94, okay.
Linda ist Krankenschwester, gibt dann aber später der Erziehung willen ihren Beruf auf, denn Vater Clark ist Techniker bei der US Air Force, also der ist so Flugzeugtechniker und verdient da genug, um die Familie so als klassischer Ernährer durchzubringen. Die beiden trennen sich allerdings, wie so viele Ehen, die geschieden werden, wird auch diese dann irgendwann geschieden, als Nathan noch ganz, ganz klein ist. Und Linda muss jetzt die Position der alleinerziehenden Mutter und der Versorgerin einnehmen, denn Vater Clark zieht sich komplett zurück und lässt auch wissen, dass er kein Interesse an seinem Sohn hat. Also von ihm ist da keine Hilfe zu erwarten, von ihm ist da auch keine Erziehungshilfe zu erwarten. Natürlich auch eine harte und eigentlich nicht nachvollziehbare Aussage.
Ja, das ist ziemlich hart und vor allem, ja, so wie du es eben beschrieben hast, er war der Haupternährer der Familie als Techniker der US Air Force. Insofern ist das, glaube ich, für eine verlassene Ehefrau dann doppelt hart, weil sie ja möglicherweise gar keine berufliche Praxis in der letzten Vergangenheit hatte, in den letzten Jahren. Und sollte sie einen Beruf erlernt haben, ist es ja auch nochmal schwieriger, dann einzusteigen. Was hat sie ja mitgebracht? Hat sie generell irgendwas gelernt oder irgendwas studiert oder irgendwas?
Ja, wie gesagt, sie hat als Krankenschwester gearbeitet. Sie ist auch examinierte Krankenschwester. Sie leidet aber jetzt auch nicht so sehr darunter, dass die Ehe geschieden wird, zumindest aus der wirtschaftlichen Sicht. Denn diese Versorgerposition, da ist sie gar nicht so drauf angewiesen. Ihr Vater John ist obskur reich. Also der hat, das ist so ein Self-Made-Man. Der hat im Immobilienbereich richtig reingehauen. Der hat clever investiert, der Immobilien gekauft, verkauft und hat es auf ein Vermögen von circa 50 Millionen Dollar gebracht. Also,
Okay, das ist ja übertrieben reich. Meinst du, das war ein
ja.
Grund, warum Clark auch gesagt hat, ich helfe gar nicht mit, ich bin raus aus der Nummer?
Das kann ich nicht sagen. Ist nicht aufgearbeitet worden, das weiß ich nicht.
Gab es denn irgendeine Differenz zwischen dem Schwiegervater und Clark?
Auch das ist so nicht berichtet worden oder bekannt.
Okay, ich frage
Aber
deswegen in die Richtung, entschuldige, dass ich dich gerade unterbreche, weil ich jetzt natürlich schon versuche zu ermitteln, in welche Richtung es gehen könnte und an welcher Stelle es schon mögliche ja, Streitereien in der Vergangenheit gab, weißt du? Also es hätte ja sein
klar.
können, dass er quasi durch so eine Aktion, also Clark jetzt, dem Schwiegervater eins auswischen möchte oder was auch immer.
Ja, wie gesagt, was da für Dynamiken eine Rolle gespielt haben, da kann ich nichts zu sagen. Auch wie das Verhältnis zum Schwiegervater war, weiß ich nicht. Es geht einfach nur darum, dass Linda jetzt, wie gesagt, ihren Mann nicht als Ernährer nötig hatte, ne? Also das ist relativ egal.
Ja, aber so oder so eine dreckige Nummer von Clark, wenn ich das mal so sagen darf, denn wenn du Kinder
Saumäßig.
in die Welt setzt, sollst du auch die Verantwortung dafür tragen. Und also mal zumindest, klar, es gibt immer Abkommen und Vereinbarungen, die dann irgendwie, wo beide sagen, so man findet getrennte Wege, mit denen beide zufrieden sind vielleicht, ja. Aber mal grundsätzlich einfach abdampfen und zu sagen, hier mach alleine, das geht halt gar nicht.
Ist absolut hundertprozentig unterschrieben. Linda hat in ihrer Zeit als Krankenschwester viel mit Menschen mit Autismus-Spektrumsstörungen zu tun gehabt. Und so erkennt sie bei ihrem Sohn relativ früh auch Anzeichen in diese Richtung. Und mit 5 Jahren bekommt er auch die Diagnose Asperger-Autismus, dem breiteren Publikum wunderbar bekannt aus The Big Bang Theory, Sheldon Cooper, ist da auch halbwegs realistisch dargestellt. Also das ist eine neurologische Variante, die ist angeboren, die kann nicht erlangt werden innerhalb dieses Autismus-Spektrums und setzt sich eben dadurch zusammen, dass du ein sehr besonderes Sozialverhalten hast, also quasi sehr, sehr eigenes Sozialverhalten, dich auch nicht so gut in andere und deren Erwartungshaltungen oder in soziale Normen reinfühlen kannst. Deine Wahrnehmung, also deine Wahrnehmung der Realität auch anders funktioniert als bei nicht betroffenen Menschen und du häufig sehr, sehr fokussierte, spezielle Interessen hast. Also einzelne Dinge, in denen du dann auch wirklich richtig gut bist, wo du unglaublich viel Zeit rein versenkst. True Crime vielleicht oder sowas. Und in anderen Sachen dann eher nicht so gut bist. Diese verschiedenen, ja, Wahrnehmungsprobleme, die können zur extremen Überempfindlichkeit führen, auch so Sinneseindrücke, Überforderungen, also das Filtern von Sinneseindrücken ist oft gestört, Deuten von Mimik und Gestik ist oft gestört, also das Lesen können des anderen, gar nicht so genau wissen, zeigt das Gesicht gerade Freude, zeigt das Trauer, was zeigt mir das andere, ne? Und diese Menschen sind häufig auch sehr, sehr angewiesen auf ganz, ganz klar strukturierte, feste Tagesabläufe, einfach um Sicherheit zu haben.
Ja.
Und wie gesagt, das wird bei Nathan dann einfach im Alter von 5 Jahren diagnostiziert, so kann man dann damit umgehen. Und so ist es auch relativ klar, dass er ein ruhiges und zurückhaltendes Kind ist, das ja nur sehr, sehr schwer Kontakt mit Gleichaltrigen knüpft, eigentlich so gar keine Freundschaften entwickelt und dann auch beim Übergang in die Schule eher so ein Opfer ist, also der Klassiker.
Außenseiter.
Ja, Außenseiter, der Mobbing ausgesetzt wird, einfach weil ja, man so aneinander vorbei kommuniziert, ne, weil er einfach nicht die Welt der Mitschüler versteht und die ihn nicht verstehen.
Ja, ja. Also,
und,
das war ja für mich jetzt nochmal wichtig. Also, er ist nicht nur der Außenseiter, sondern auch wirklich das Opfer. Er wird dementsprechend auch gemobbt und, ja.
Genau. Also, die mobben ihn auch oder ärgern ihn auch, weil er dann immer aus Überforderung, er hat eine sehr, sehr kurze Zündschnur und er reagiert dann mit Aggression und mit körperlicher Gewalt auch. Und das natürlich auch für so Leute, die Piesacken natürlich ein gefundenes Fressen, wenn der andere dann wie so ein Vulkan auch hochgeht, ne? Also, das motiviert ja nur noch mehr. Das ist so, ich weiß nicht, wir hatten mal über diesen YouTuber, den gesprochen, den Drachenlord. Das war mal so ein Typ, der online unheimliche Hasswellen abbekommen hat, die aber auch einfach durch sein Verhalten teilweise sehr krass befeuert hat. Und der wirklich wie so ein Hündchen das Stöckchen quasi jede Provokation und jede Beleidigung einfach mit extremer Explosion dann quasi wahrgenommen hat, sodass das einfach ein gefundenes Fressen für jeden Troll ist, so jemanden zu piesacken. Ne?
Ja, ja, klar.
Die Familie wird dann immer mehr zum sicheren Hafen für ihn, also speziell zu Erwachsenen hat er eigentlich einen ganz guten Draht. Das ist auch oft so, dass so ja diese Kinder dann eher mit Erwachsenen auch was anfangen können, weil Erwachsene natürlich auch in ihrem Verhalten weniger sprunghaft sind. Kinder sind ja manchmal heute so, morgen so. Ne? Bei Erwachsenen weißt du in der Regel, außer die haben jetzt selber irgendwelche bipolaren Problematiken oder was weiß ich was, aber bei Erwachsenen weißt du ja in der Regel schon eher, wo du dran bist.
Ja.
Das macht es dann natürlich für Leute mit so einer Einschränkung leichter, da irgendwie Vertrauen zu knüpfen.
Mhm.
Und das engste Verhältnis knüpft er eben zu seinem Opa John, wie gesagt, der Patriarch der Familie, mit dem er jetzt so jede freie Minute verbringt, schon als Kind, und der auch das große Vorbild für Nathan wird.
Ja.
John ist super beliebt, auch in seiner Gemeinde, in der er lebt. Wie gesagt, jeder kennt und respektiert ihn so als reichen, super erfolgreichen Geschäftsmann, aber jeder mag ihn auch, weil er auch einfach super großzügig ist und mit Spenden, auch großzügigen Spenden, Projekte unterstützt, Leuten aus der Patsche hilft, die nicht so viel Glück hatten wie er. Also ist so ein Typ, der den Schilderungen nach zwar einfach sehr, sehr viel sich aufgebaut hat, sehr, sehr großen Wohlstand erlangt hat, aber auch am Boden geblieben ist und sich dessen bewusst ist, dass es Menschen gibt, die dieses Glück nicht haben und denen dann auch gerne hilft, so in vernünftigem Maße allerdings.
Mhm. Ja, klingt total toll.
Ja, John ist totaler Weihnachtsnerd. Da gibt es dann auch Bilder, die kann man online finden von seinem
Anwesen. Ja, da richtig rausgeballert die Kohle, ne?
Ja, da gibt es Bilder von seinem Anwesen, was einfach so unfassbar crazy geschmückt ist, das durchaus auch in der Gegend so eine gewisse Attraktion geworden ist, dass Leute zur Weihnachtszeit einfach zu seinem Anwesen, zu seiner Villa rausgefahren sind, um zu sehen, wie die geschmückt ist, weil der einfach vollkommen ausgerastet ist mit so Sachen. Ne?
Ja, okay. Kann man sich sehr gut vorstellen.
Ja, kann man sich wirklich gut vorstellen. Habe ich hier im Nachbarblock habe ich auch so ein paar Weihnachtsnerds, die machen mich um die Weihnachtszeit immer wahnsinnig, weil die dann so bunt blinkende Lichterketten haben und dann so welche, wo die Blinkfrequenz unterschiedlich ist. Also die blinken nicht synchron, die blinken unterschiedlich, aber alle hektisch. Weißt du, was ich meine?
Ja, Fabian, freu dich mal auf unser Bühnenlicht am Freitag. Na, weißt du was? Ich kenne da ein anderes Beispiel. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich mal einen Nachbarn. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Und der hat immer so einen 5 bis 7 Meter großen Schneemann zur Weihnachtszeit aufgestellt. Und der war auf jeden Fall auch immer, ja, ich sag mal, Touristenattraktion. Da kamen immer wieder Leute so in den Hinterhof, um Fotos zu schießen.
Ja, ich weiß, wen du meinst, ja. Weihnachten, ich muss sagen, das ist dir vielleicht gar nicht bewusst, aber eine meiner schönsten Weihnachtserinnerungen ist das Weihnachten bei dir und deinen Eltern damals zu Hause gewesen, einfach weil es so herrlich unkonventionell war. Das, also wenn ich jetzt so meine Top 5 Weihnachten ranken müsste, wäre das auf jeden Fall weit oben dabei gewesen.
Ja, das Ding ist halt, du gehst ja irgendwie auch in einen Vergleich, ne? Das ist, also wenn du jetzt, in dem Moment war es für mich selbstverständlich, dass du bei uns feierst und ich habe mich sehr darüber gefreut und das war, finde ich, auch ein schöner Tag. Und gleichzeitig hat man natürlich diesen Vergleich, ja, also jeder hat so seine eigenen Rituale, Traditionen, ja, und das ist ja letztendlich so eine gewisse Prägung, die man dann auch mitbringt und vielleicht auch eine Erwartungshaltung.
Ja, nee, aber ich war ja komplett ergebnisoffen und das war ja wirklich auch, das war natürlich weit weg von den Ritualen und Gebräuchen, die ich so Weihnachten gewöhnt war, aber ich war relativ angetrunken, es war lustig, also es war eigentlich ein perfekter Abend.
Fabian hat es sich schön getrunken. Ja, ist angekommen, ist gut.
Aber noch mehr als Weihnachten und als Weihnachtsdeko liebt John eben seinen Enkel Nathan und so gibt es quasi so ein Geheimnis zwischen ihm und dem kleinen Nathan. John richtet ihm so ein Konto ein, wo er einfach mal so $400,000 draufpackt, die er dann frei bekommen soll später, um für seine Ausbildung zu bezahlen. Also dass das schon mal so gedeckt ist, auch bevor irgendwann mal Erbe oder sowas ausgezahlt wird, soll Nathan schon möglichst abgesichert sein und finanziell unabhängig.
Crazy.
Und er schenkt ihm ein Pferd, weil er gelesen hat, dass ja so Asperger-Autisten oft so ganz, ganz spezielle Verbindungen zu Tieren knüpfen und das oft helfen kann, also so assistenztiermäßig, schenkt er ihm ein junges Pferd namens Cruise und das ist dann auch so der zweite sichere Hafen für Nathan. Also Pferd und dieser Opa, das ist dann so, da flüchtet er sich, wenn es dann in der Schule oder im realen Leben irgendwie nicht so gut läuft.
Es klingt ja alles viel zu perfekt, ehrlich gesagt, aber ich freue mich, also wenn das einfach so bleibt und John ein guter Typ ist und einfach so, sag ich mal, dem Bilderbuch-Opa darstellt und ja, dann ist er wunderbar. Dann freue ich mich auf jeden Fall sehr für Nathan.
Ja, John versucht, glaube ich, schon Türen zu öffnen. Also der unterstützt halt, wie gesagt, die Familie finanziell und Nathan ist halt sein Augenstern. Der kriegt dann auch, als er alt genug ist, direkt ein Pickup geschenkt und ein Bötchen, weil der halt gerne rausfährt und angelt. Also dem wird quasi schon alles möglich
schon
gemacht,
bisschen,
was man möglich machen kann.
Bisschen drüber auch, ja, aber gut, ich sag mal, das wird ja wahrscheinlich dann irgendwie auch Ausdruck seiner Liebe gewesen sein und auf der anderen Seite wird wahrscheinlich John auch vielleicht ein bisschen extravagante Hobbys haben, wenn er schon Boote verschenkt und Pferde und so.
Ja, aber was heißt ein bisschen drüber, weißt du, wenn du es dir erlauben kannst und das ist ja in einem vernünftigen Rahmen, so ein Pickup und so ein kleines Bötchen, weißt du, er hat ihm jetzt keinen Ferrari und einen Helikopter gekauft, was er auch gekonnt hätte. Ne?
Aber kleines so, Bötchen, was heißt das, so ein Ruderboot oder so eine kleine Yacht?
Nee, keine Yacht, so ein kleines, so paar Meter langes, kleines Motorboot, also wirklich so ein kleines
Ding. Ja, okay, das ist natürlich jetzt keine Yacht, aber es ist schon, also nicht das Otto-Normal-Geschenk.
Nee, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht.
Also das meinte ich halt damit. Aber cool, ich verstehe, was du meinst. Das ist kein Ferrari, kein Lambo, auch alles, was drin gewesen wäre, keine
genau.
Goldene
Zahnbürste. Genau. Es ist noch in einem Rahmen, der vernünftig ist irgendwie, ne?
Ja, okay.
Aber während so dieses Verhältnis zu John quasi immer enger wird, je älter Nathan wird, desto schlimmer werden so seine Verhältnisse zu allen anderen Leuten. Also der Wechsel zur Highschool, der ist überhaupt nicht gut. Das Mobbing nimmt komplett zu. Zum einen, wie gesagt, finden die Leute es halt toll, dass er total explodiert, wenn er irgendwie angegriffen wird, wenn er geärgert wird. Zum anderen stößt seine sehr, sehr konservative Denkweise auch immer wieder auf Gegenwind. Also durchaus auch so jemand, der so in extrem konservativen Mustern denkt. Also Abtreibungsgegner, starker Waffenbefürworter. Und es ist ja oft so, gerade in Amerika, dass gebildetere Umfelder, also Leute, die dann später sich aufs College vorbereiten, eher progressiv links geprägt sind, während so diese super konservativen Sachen sich eher so in kleinbürgerlichen Milieus abspielen. Ist wahrscheinlich hier genauso, nur halt.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Also ich habe es mal auf messbarer Ebene für die Vereinigten Staaten gelesen vor kurzer Zeit. Ich habe es vergleichsweise noch nicht für Deutschland gesehen. Ich denke, es wird ähnlich sein.
Also er hat jetzt diesen reichen Opa und kann sich insofern irgendwie auch vieles leisten oder ist, sagen wir mal, finanziell abgesichert. Was wissen wir denn über seine Bildung? Also strebt er denn eine akademische Ausbildung an? Ist ja, er quasi ja. Dann, sage ich mal, von dem Klischee her eher linksliberal aufgestellt, weil er Akademiker ist? Oder wie sieht das aus?
Wen meinst du, John?
Nee, ich meine Nathan.
Nee, Nathan ist total rechts.
Ja, deswegen frage ich. Also ja. Wenn du, halt, ja, ja. Du meinst ja gerade, dass halt quasi eher die Akademiker so. Links sind und deswegen ja. Habe ich jetzt versucht, den Brückenschluss zu machen, dass man halt sagt, okay, dann dementsprechend, wenn er eher rechts ist, hat das vielleicht mit der Schule auch nicht so hingehauen. So, das war jetzt mein Gedanke.
Also er strebt das schon an. Also super konservativ sein oder rechts sein heißt ja nicht automatisch, dass man mit der Bildung irgendwie nicht hinterherkommt. So ein Charlie Kirk zum Beispiel war ja auch ein gebildeter Mensch und trotzdem sehr, sehr rechtskonservativ und streitbar in seinen Meinungen. Aber trotzdem jemand, der auch akademische Weihen erlangt hat. Aber also er möchte schon die Highschool beenden und auch aufs College gehen. Das ist so schon auch klar. Das ist auch John sehr wichtig. Also der möchte schon, dass sein Enkel auch was lernt. Der soll sich nicht auf der Möglichkeit ausruhen, irgendwann mal reich zu erben oder auch in das Immobilienbusiness von John einzusteigen. Der soll sich bitte auch selber was erarbeiten, weil eben auch John sich selber was erarbeitet hat. Der ist halt jemand, der selber angepackt hat. Ne? Dem ist das nicht zugefallen. Das ist ihm eben auch wichtig, das weiterzugeben.
Finde ich super. Würde ich genau so machen, tatsächlich. Ja.
Ja, okay. 100%.
Nein, also das war vorhin der versuchte theoretische Brückenschlag zu deiner Aussage hinsichtlich der, ja, keine Ahnung, des Akademikertums und der politischen Einstellung. Aber okay, das heißt also, er ist durchaus pfiffig, kommt irgendwie mit der Schule klar, hat auch die Ambition, was aus sich zu machen, ist aber, sagen wir, eher konservativ bis rechts irgendwie politisch eingestellt.
Genau. Aber wie gesagt, entfremdet sich auch immer mehr von den Klassenkameraden, liefert auch eher durchwachsene Leistungen in der Schule ab, obwohl er mehr könnte und isoliert sich auch immer mehr von seiner Restfamilie, außer John. Also John ist so das große Vorbild, aber auch mit Mutter Linda gibt's immer wieder so kleine Problemchen, die halt natürlich so Erziehungsaspekte oft umfassen. Aber es ist ja normal, dass man sich als Jugendlicher mit seiner Mutter vielleicht da oder mit Eltern streitet.
Ja.
Als er 17 ist, stirbt sein Pferd, was für ihn auch ein großer, großer Einschnitt ist und er wird noch zurückgezogener, noch aggressiver und auch in der Familie sehr aggressiv, hat quasi Phasen, die von der Familie als paranoide Phasen oder psychotische Schübe wahrgenommen werden, oft auch irgendwie mit so einer religiösen Einfärbung. Also das geht so weit, dass er den Vizedirektor seiner Schule beschuldigt, der Teufel zu sein oder dass er an Halloween keine Süßigkeiten, sondern Innereien von Fischen an die Kinder verschenkt und so versucht Linda dagegen zu steuern und dieses seltsame Verhalten unter Kontrolle zu bringen, was allerdings darin mündet, dass er noch aggressiver seiner Mutter gegenüber wird und schließlich nur noch über Notizzettel mit ihr kommuniziert, also auch keine direkte Kommunikation mehr mit ihr stattfindet.
Oha, okay, das ist definitiv ein gestörtes Verhältnis und deutlich mehr als was man so mit pubertären Streitereien verbinden würde.
Ja. Ihr damaliger Partner sagt auch in einem ernsten Gespräch, also es gibt immer wieder Spannungen in der Beziehung aufgrund von Nathans Verhalten und ihr Partner sagt ihr dann auch irgendwann, dein Sohn wird dir irgendwann im Schlaf die Kehle aufschlitzen. Also das ist wirklich so, dass das Umfeld wirklich Angst auch um sie hatte.
Ja, und wahrscheinlich ist er jetzt auch in einem Alter, wo es schwer ist, das Ganze medizinisch oder therapeutisch zu behandeln. Also was einfach so die Bereitschaft seinerseits betrifft, sich auf gewisse Behandlungen einzulassen, ist das so? Weißt du das?
Er ist 17, 18. Also und ob er da abblockt, erstmal weiß ich nicht. Ich weiß, ob das an ihn herangetragen wird. Ich weiß nur, dass das Verhältnis halt immer, immer schwieriger wird zu seiner Mutter. Und es wird irgendwann richtig schwierig, weil Linda durch diese Belastung zu Hause in eine Spielsucht verfällt. Also um der Realität zu flüchten.
Ja.
Und sehr, sehr viel Geld verspielt und dabei auch Geld verspielt, das ihr Vater ihr geliehen hat für irgendwelche Ausgaben, also wo irgendein Sinn mit verknüpft war. Und dass sie auch Geld verspielt, das John für Nathan angelegt hatte, für seine Zukunft.
Oh.
Und da wird John natürlich dann irgendwie, stellt seine Tochter zur Rede, warum sie die Zukunft ihres Sohnes verspielt und sie wird John gegenüber handgreiflich. Und ist dann jetzt quasi als Tochter erstmal unerwünscht, so.
Okay.
Also sie wirft ihm schon lange vor, sie wirft John schon lange vor, manipulativ zu sein und ihren Sohn gegen sie aufzubringen, aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr einseitige Sicht, kann sein, dass es so war, aber sie verspielt nun mal auch irgendwie Geld, das nicht ihres ist und wird handgreiflich dem Vater gegenüber, der sie dann darauf zur Rede stellt, was natürlich auch kein gesundes Verhalten ist, ne?
Aber das bedeutet ja auch, dass sie jetzt vielleicht auf der einen Seite dankbar war, dass Nathan überhaupt ihren Opa hatte, seinen Opa hatte, ihren Vater, und da eine Bezugsperson gefunden hat. Aber auf der anderen Seite war es schon durchaus vielleicht so eine Art Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden, weil er den Zugang zu Nathan hatte, den sie nicht erlangen konnte. Stattdessen war sie Zielscheibe für seine Aggressionen und so weiter und so fort.
Genau, und dann wird der Vater oder der Opa in dem Fall natürlich auch immer auf so ein ideales Podest gestellt und du als Mutter bist dann aber diejenige, die in irgendwelche Streitereien verwickelt wird, die vielleicht auch Beleidigungen ertragen muss. Das ist natürlich auch eine schwere Situation, ganz klar, ne?
Wurde sie denn von Nathan dafür verantwortlich gemacht, dass Clark die Familie verlassen hat?
Das weiß ich nicht, ob das wäre auch quasi eine Rolle gespielt hat.
Das wäre quasi so eine Zuspitzung, weißt du, weil daraus, was ja hier ablesbar ist, ist ja so eine Art Hass der eigenen Mutter gegenüber. Mindestens Wut, vielleicht Hass. Und ja, daraus resultieren kann natürlich dann auch vielleicht sogar ein gestörtes Verhältnis generell zu Frauen, wer weiß.
Das ist durchaus möglich. Das ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn Linda sieht jetzt ein, dass sie der Situation nicht mehr Herr werden kann. Sie beginnt eine Therapie für ihre Spielsucht, um das zu behandeln. Sieht dabei aber auch ein, dass sie dadurch natürlich keine Kapazitäten hat, sich um Nathan zu kümmern und kümmert sich dann darum, dass der stationär eingewiesen wird, um mit seinen zunehmenden Aggressionen, Psychosen und was weiß ich was irgendwie klarzukommen. Und das führt bei Nathan zu totalem Hass meiner Mutter gegenüber. Also diese Unterbringung in der Psychiatrie nimmt er ihr sehr, sehr übel und verweigert konsequent jeglichen Kontakt zu ihr, will nur seine Großeltern sehen, will sie nicht zu Besuch haben.
Oh, schwierige Situation, ganz, ganz schwer. Großeltern heißt, John hat durchaus auch noch eine Frau.
Der hat noch also eine Frau.
Die Oma gibt's auch, okay, das war mir vorhin nicht ganz klar. Okay.
In der Zeit, in der Psychiatrie stellt sich zur überraschenden Erkenntnis aller heraus, dass Nathan weder schizophren ist, noch irgendwelche anderen psychotischen Probleme hat. Also jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dass er sich da einfach komplett unauffällig verhalten hat. Aber das ist eher schwierig. Also wenn du halt wirklich solche Problematiken hast, dann kannst du das nicht überspielen. Also wahrscheinlicher ist, dass er seine psychotischen Episoden in der Familie einfach nur gespielt hat, beziehungsweise sich so reingesteigert hat in irgendwas.
Echt?
Ja, und das macht es natürlich nochmal schwieriger, dann sein Verhalten auch irgendwie zu rechtfertigen, ne? Weil das ja, vorher konnte man sagen, er kann da nichts für, der hat psychotische Schübe, jetzt denkt man sich so, ey, der hat das einfach quasi nur, der ist einfach nur unkontrolliert und hat das einfach nur gemacht, um seine Wut rauszulassen. Das ist natürlich ein anderes Paar Schuhe, ne?
Aber sein Autismus steht, ja?
Der steht, ja.
Okay.
Genauso steht auch die Aggression der Mutter gegenüber, diese Abnählung der Mutter gegenüber. Als der entlassen wird aus der Klinik, da verschwindet er erstmal spurlos und hinterlässt einen Brief, wo er quasi allen die Schuld an seiner Situation gibt, außer John, der ist der Einzige, den er rausnimmt. Und nach einigen Tagen, 4 Tagen, kann man ihn 1000 Kilometer entfernt im Supermarkt von so einer Kleinstadt in Virginia aufgabeln. Da hat er quasi versucht, wegzulaufen. Und Linda wird dann wieder zugeführt als seine Mutter und sie ist nach wie vor überfordert und schickt ihn dann im Jahr 2012 in so ein Camp für verhaltensauffällige Teenager. Also wo, so Bootcamp-mäßig, wo dann irgendwie so Leute therapiert werden sollen. Er ist 18, wird trotzdem angenommen und empfindet diese Camp-Erfahrung zwar als belastend und traumatisierend, aber als er wiederkommt, ist er ruhiger und ausgeglichener. Also er ist auf jeden Fall entspannter. Er wohnt in einem Wohnwagen vor Lindas Haus, denn er will eigentlich ausziehen, aber sie hat ihm bisher die Zustimmung versagt, also kampiert er quasi außerhalb, weil er nicht mit ihr unter einem Dach wohnen will, es ist immer noch diese Abneigung da. Und der eigentliche Plan ist aber, mit einem Freund gemeinsam eine WG zu gründen in einem Haus in New Hampshire, also in einem anderen Bundesstaat, Neuengland, also Ost-USA da, Ostküste. Und das Haus gehört John, das hat der als eine von seinen Immobilien gekauft und will das dann Nathan ermöglichen, da mit einem Kumpel einfach so eine WG aufzumachen.
Wem sonst, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja.
Schön.
Ja, zumal das natürlich auch so ein bisschen räumlich getrennt von der Mutter ist und man verspricht sich dann davon, dass es da dann so, dass dann einfach Ruhe einkehrt.
Genau, ne? Dass er auch so langsam auf eigenen Beinen steht, mal erwachsen ist und so einen eigenen Haushalt führt. Wird er eigentlich medikamentös eingestellt? Ist das, ist das?
Ja,
das schon. Also der muss regelmäßig irgendwelche Medikamente nehmen.
Genau, ja.
Okay.
Bevor dieser Umzug dann stattfindet, also dieser angestrebte Umzug nach New Hampshire im November 2013, ereilt ein Schicksalsschlag die Familie, denn Rita, die Frau von John, verstirbt nach langem Kampf gegen die Krankheit an Lungenkrebs. Ein sehr, sehr ekelhafter und langsamer Tod, der den Menschen quasi vor den Augen der geliebten Leute auffrisst und so geht es denen halt auch. Das wirft halt alle so ein bisschen aus der Bahn. Gerade John ist untröstlich. Und lädt dann am 19. Dezember, also kurz vor Weihnachten, Nathan nochmal zum Essen ein, einen Monat nach dem Tod seiner Frau eben. Und Jetzt folgt der nächste Schicksalsschlag. Am nächsten Tag findet Johns Tochter Elaine, die mit ihm verabredet ist, den 87-jährigen John erschossen in seinem Bett vor.
Hat sich umgebracht.
Na, das
weiß man nicht.
Wird wohl nicht so sein, denn er hat 3 Schüsse in Kopf und Rücken bekommen. Das schaffst du halt alleine nicht.
Nee.
Es steht also fest, John Chakulas ist 5 Tage vor seinem Lieblingsfest Weihnachten in seinem Haus Opfer eines Mordes geworden. Es gibt erstmal keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Es wurden keine Spuren hinterlassen. Patronenhülsen wurden nach der Tat eingesammelt. Also wer auch immer das gemacht hat, hat das überlegt gemacht und ist da relativ professionell vorgegangen und wurde offensichtlich auch vom Opfer selber ins Haus gelassen. Es gibt keine Einbruchsspuren oder ähnliches. Und so richtet sich der Verdacht relativ schnell auf Linda, die Mutter von Nathan, weil die eben seit dieser Handgreiflichkeit gegen John entzweit war von ihrem Vater und er ihr auch finanzielle Hilfe versagt hatte seitdem.
Ja, würde Sinn ergeben.
Und sie eben schon mal handgreiflich geworden ist. Also es gibt ja schon mal so eine Gewaltvorgeschichte, als sie zur Rede gestellt wurde. Und natürlich würde sie von dem Erbe stark profitieren. Sie hat zwar mehrere Geschwister. Und John hat auch nicht all sein Geld an seine Kinder vererbt. Einiges geht noch in Stiftungen und was weiß ich was, gemeinnützige Sachen. Aber jedes seiner Kinder bekommt so ungefähr 7 bis 8 Millionen. Also schon auch, das lohnt sich, ne?
Ja, ist eine fette Summe.
In liquiden Werten plus eben noch Häuser, die veräußert werden können, dass das dann nochmal steigert. Also diese 50 Millionen, 44 bis 50 Millionen mal so, das ist, was er an Barvermögen besitzt. Boah. Der hat halt noch Häuser und so.
Dann hat sie der richtig Kohle, ja. Okay, das mit Linda ergibt total viel Sinn. Gleichzeitig frage ich mich natürlich, einen Tag vorher war Nathan zu Besuch und den hätte er natürlich auch einfach so reingelassen. Jetzt fehlt mir natürlich ein Motiv für Nathan. Das ist mir nicht ganz klar. Aber ja, weiß ich nicht. Trotzdem habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, dass er es auch gewesen sein könnte. Ja, aber es sind ja 2 Cold Cases. Von daher.
Das denken sich halt auch die Ermittler. Es könnte auch Nathan gewesen sein, denn Linda gibt unumwunden zu, dass sie kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatte und sie möchte von sich aus einen Lügendetektortest machen, um ihre Unschuld zu beweisen. Gut, schon oft darauf hingewiesen, beweist im Endeffekt nichts, aber ist in den Vereinigten Staaten immer noch was irgendwie groß angesehen wird. Und gerade auch, wenn du als Tatverdächtiger freiwillig sagst, ey, ich mache einen Test, das wird da schon sehr honoriert, ne? Also das genießt immer noch einen gewissen Stellenwert in den Vereinigten Staaten.
Ja.
Sie sagt auch unumwunden zu, dass sie das Gefühl hatte, dass ihr Vater Nathan manipuliert und gegen sie aufbringt und dass ihr das nicht gefallen hat, aber dass sie eben nicht getötet hat. Sie hat keinen Grund, ihn zu töten. Und die Polizei richtet dann eben auch ein Augenmerk auf die anderen Kinder von John und aber auch auf Nathan, der ihm eben so nah war und der eben auch den letzten Abend mit ihm verbracht hat. Und Nathan ist der einzige der interessanten Personen, der einen Lügendetektortest verneint. Das möchte er nicht. Und es stellt sich heraus, dass eben dieses Verhältnis, dieses gute Verhältnis und Nathan, der immer zu seinem Opa aufgeblickt hat und immer unterstützt wurde, etwas gebröckelt hat in letzter Zeit.
Aha.
John hat Nathan gedroht, ihm den Geldhahn abzudrehen, wenn er das College nicht abschließt. Wie gesagt, John war Selfmade Man, dem war das unheimlich wichtig, dass sein Neffe nicht nur darauf wartet, dass ihm die Dollars in den Schoß fallen, sondern dass der sich auch selber was erarbeitet.
Mit sowas habe ich gerechnet.
Und so nimmt er das gar nicht gut auf, als Nathan im College durch immer mehr Kurse durchfällt und das scheinbar nicht so ernst nimmt wie John. Und so, ja, liest er ihm die Leviten und droht ihm eben an, dass der Geldfluss stoppen könnte, wenn das so weitergeht. Dazu kommt eben, dass der Abend davor so ein bisschen schwammig ist. Die beiden waren zusammen essen, aber wohin Nathan im Anschluss gegangen ist, das kann niemand so genau sagen. Er verweigert selbst auch die Aussage dazu.
Wo waren sie denn essen? Bei ihm zu Hause? Bei John zu Hause oder waren sie
im Restaurant? Nee, auswärts. Also das ist bestätigt. Die haben auch zusammen das Restaurant verlassen. Aber was danach passiert ist, darüber sagt Nathan nichts. Eigentlich hatte er sich um 2 Uhr nachts mit seiner Mutter verabredet. Du wirst jetzt denken, seltsame Zeit, sich 2 Uhr nachts zu treffen. Ja, die wollten aber angeln gehen. Spezielle nachtaktive Fische. Also die haben sich so ein bisschen wieder angenähert in der Zeit davor und Nathan ist eben Angler, das war sein großes Hobby und Linda ist dann immer wieder mal mitgegangen und um 2 Uhr nachts, da wollte er irgendwelche speziellen nachtaktiven Raubfische angeln. Dieses Treffen...
Haben die das schon mal zu zweit gemacht?
Das haben die schon öfter gemacht, ja.
Okay, also Nachtfischen ist für sie... Wir hatten ja neulich in der Folge diesen Nachtjogger, jetzt haben wir Nachtfischen, beides normal.
Scheinbar, ja. Dieses Treffen platzt aber, Nathan erscheint einfach nichts. und meldet sich erst um 4 Uhr morgens bei Linda, um ihr dann quasi, um sich zu entschuldigen, dass er nicht gekommen ist. Und gegen 2 Uhr nachts, also dem Zeitpunkt des eigentlichen Treffens, das dann ja geplatzt ist, meint ein Nachbar von John, die Schüsse aus dem Haus gehört zu haben. Er ist sich allerdings nicht sicher, aber so im Nachhinein ordnet er das dann als Schüsse ein. Und noch mehr macht Nathan verdächtig. Am Tag des Todes seines Großvaters hat Nathan nämlich auch den GPS-Chip aus seinem Auto entfernt, sodass seine Fahrstrecke und auch irgendwelche Standzeiten und so nicht mehr nachvollziehbar sein. Also die Bewegungen am Tattag und Tatabend sind einfach nicht nachvollziehbar.
Ja, du hast ja eben gesagt, so Nischenkompetenzen, die Menschen mit Asperger-Syndrom häufig entwickeln. Und das Ganze klingt ja nach einem sehr durchgefeilten Plan bisher, ne? Also GPS-Sensor, das nächtliche Fischen, die Kugeln, die entfernt wurden. Ja, dahinter gibt es ein Drehbuch, zumindest scheint es so zu sein.
Definitiv. Und er verweigert einfach stumpf jede Aussage. So, ne? Und auch den Lügendetektortest. Die Polizei möchte jetzt seinen Computer untersuchen, um zu gucken, ob auf der Festplatte irgendwas gespeichert ist oder ob es irgendwelche gespeicherten Suchbegriffe vielleicht gibt, die in so eine forensische Richtung gehen, in so eine was weiß ich was. Und sie müssen feststellen, dass die Festplatte entfernt worden ist, die ist nicht mehr aufzufinden und der Computer einfach komplett rebootet wurde. Also da ist nichts mehr zu finden. So, dass selbst forensische Experten da nichts mehr recovern und wiederherstellen können. Und sie finden heraus, dass Nathan einige Wochen vor der Tat einem Anwalt von John geschrieben hat. Dieser Anwalt ist Verwalter der Treuhandkonten und der Treuhandgesellschaft, also hat verschiedene Gelder unter sich, verschiedene Geldtöpfe. Und da hatte Nathan verschiedene Fragen, also wie das aufgeteilt wird, was passiert, wenn der Opa tot ist und so weiter und so weiter. Also es ist alles schon sehr, sehr fishy, zumal Nathan im Dezember, also kurz vor dem Tod des Opas, ein Jagdgewehr gekauft hat, offiziell, das das gleiche Kaliber hat wie die mögliche Tatwaffe.
Ja, also hör
mal. Allerdings kann er dieses Gewehr nicht vorzeigen, das ist ihm verloren gegangen.
Ja, was auch sonst, ne? Ist gemeinsam mit der Festplatte zum Mond geschossen worden.
Es kann auch nicht gefunden werden bei der Durchsuchung von seinem Haus oder seiner Wohnung. Da finden die zwar andere Sachen, die ein bisschen seltsam sind. Da finden sie Notizen über oder auch runtergeladene Dokumente aus dem Internet, so Anleitungen zum Bombenbau, improvisierte Sprengsätze und sowas. Aber nichts, was jetzt eben konkret mit dem Fall zu tun hat. Ihm kann die Tat also erstmal nicht nachgewiesen werden. Auch wenn es da natürlich einige Hinweise gibt, die auf Nathan deuten, sind wir mal ehrlich. Ne?
Ja.
Nathan erbt erstmal $550,000. Das ist dieser Betrag, der für ihn damals angelegt wurde. Der wird ihm ausgezahlt, weil die Schuld eben nicht nachweisbar ist. Aber es wird weiterhin gegen ihn ermittelt. Es ist der Spätsommer 2016, also einige Zeit später. Und Nathan ist immer noch auf freiem Fuß, auch wenn immer noch der Verdacht über ihm schwebt, für den Tod seines Großvaters verantwortlich zu sein. Er ist 22, hat keinen Job und ist komplett pleite, denn diese $550,000, die er 2 Jahre zuvor bekommen hat, die hat er in ein Haus in Vermont gesteckt. Vermont ist so ein sehr, sehr schicker Promi-Spot in den Vereinigten Staaten, also malerisch schön, wenn du so Vermont googelst, du wirst wunderschöne Bilder bekommen, aber ist halt auch ein Spot, wo man es sich leisten können muss zu leben. Und er hat eben da ein Häuschen gekauft, so ein kleines Bauernhaus und ein 10 Meter langes Boot, die Chickenpox, von der aus er angeln fährt.
Ja.
Und wenn du halt kein Einkommen hast, ich meine, $550,000 sind massiv viel Geld, aber wenn du eben das nur ausgibst und du hast nichts, was nachkommt, dann ist es eben auch schnell weg, vor allem wenn du einen relativ luxuriösen Lebensstil leben möchtest.
Ja, aber auch allein das Haus wird ja schon so viel Geld gefressen haben. Ne?
Das wird er wahrscheinlich auch nicht abbezahlt haben mit dem Geld. Ich gehe davon aus, dass das einfach nur
in
eine Anzahlung geflossen ist. Ja. Dieses Boot liegt an einer Küste in Rhode Island und er lebt jetzt wieder bei seiner Mutter oder in der Nähe seiner Mutter, um ja wieder auf die Füße zu kommen. Das Verhältnis hat sich nach dem Tod von John deutlich verbessert zwischen den beiden und dieses gemeinsame Angeln, das verbindet sie, das ist so das Hobby, was die so zusammen durchführen. Also die reden jetzt nicht tiefgründig, das ist jetzt keine ganz große Mutter-Sohn-Liebe, aber die verbringen halt Zeit beim Fischen zusammen und das ist so der Kitt, der die so zusammenhält irgendwie. Eigentlich ist Linda auch gar nicht so fürs Angeln, die findet das gar nicht so geil, aber diese frühmorgendlichen Ausflüge so auf den See raus, wenn der Tag anbricht, das findet sie irgendwie schon schön und natürlich auch einfach Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen, Gemeinsamkeiten irgendwie zu haben.
Ja klar, Das ist unbezahlbar. Und das, nach all dieser Vorgeschichte wird sie wahrscheinlich auch alles mit Kusshand nehmen, was er ihr vorschlägt.
Safe, ja. Am 17. September 2016 brechen die beiden gegen Mitternacht auf einen Angelausflug auf. Die fahren eigentlich immer so eine Standardroute. Wie gesagt, so Asperger-Autisten, die funktionieren relativ gut in Routinen. Und die Routine der beiden ist eigentlich immer circa 32 Kilometer auf dem See, auf dem Wasser rauszufahren zu einer Insel namens Block Island und da dann den Tag zu verbringen und zu angeln. An diesem Tag hat sich Nathan allerdings vorgenommen, in den sogenannten Block Canyon zu fahren. Das ist weiter draußen. Deswegen das Aufbrechen in der Nacht, um in den frühen Morgenstunden da zu sein. Denn Nathan hat gelesen, dass man da wunderbar Thunfische angeln kann und er hat sich in den Kopf gesetzt, da Thunfisch zu angeln. Linda informiert ihre Freundinnen und auch Familienmitglieder darüber, dass sie halt eben in der Nacht aufbricht mit ihm zum Angeln und sagt da auch schon ihrer besten Freundin, wenn die bis 12 Uhr mittags nichts von ihr hört, dann soll sie versuchen, Linda zu erreichen und dann gegebenenfalls die Behörden informieren. Also offensichtlich traut Linda ihrem Sohn auch nicht so hundertprozentig über den Weg.
Das ist schlimm.
Das ist sehr, sehr schlimm, ja.
Keine gute Basis für so einen Ausflug, insbesondere deswegen, weil es ja auch nochmal eine Strecke ist, die nicht der Routine entspricht. Also von daher wird sie ja wahrscheinlich auch schon damit oder davon ausgehen oder zumindest antizipieren, dass er an irgendeiner Stelle am Rad drehen wird. Und sei es am Ende deswegen, weil die Thunfische nicht ins Netz gehen.
Ja, möglicherweise. Es kommt, wie du dir denken kannst, 12 Uhr mittags und die Freundin von Linda kann sie nicht erreichen. Sie versucht Nathan zu kontaktieren, kann aber auch ihn nicht erreichen. Es geht keiner ans Telefon und so alarmiert sie die Küstenwache. Die Küstenwache kann dieses Boot anpeilen, beziehungsweise kann auch versuchen, die Telefone von Linda und Nathan anzupeilen, in welcher Funkzelle waren die zuletzt eingeloggt. Und sie durchsuchen dieses Gebiet und auch die umliegenden Gebiete, aber vergeblich. Nach 6 Tagen stellt die Küstenwache die Suche ein. Sowohl Nathan als auch Linda sind spurlos verschwunden. Und Lindas Schwestern, die sind eigentlich direkt klar, oder denen ist direkt klar, die sind da auch sehr vokal, die sagen, Nathan hat seine Mutter umgebracht und der wird schon wieder auftauchen. Das ist einfach nur irgendwie irgendein Plan, aber der steckt auf jeden Fall dahinter.
Ja.
Er hätte natürlich auch guten Grund. Linda hat nach dem Tod ihres Vaters geerbt, wie gesagt, 7 bis 8 Millionen Dollar. Das ist mal so in der Berichterstattung. Also auf jeden Fall ordentlich Geld.
Dementsprechend auch Kohle, die er bekommen würde, wenn Linda stirbt.
Genau, die er bekommen würde als einziges Kind. Und so bestünde er durchaus ein Motiv.
Mhm.
8 Tage nach dem Verschwinden bemerkt die Besatzung eines chinesischen Frachtschiffs ein kleines Rettungsboot, das auf dem offenen Meer treibt. Und die nähern sich. Und auf diesem Rettungsboot, so eine Rettungsinsel, so ein Floßding quasi, da befindet sich ein Mann, der um Hilfe ruft. Und es ist der 22-jährige Nathan Carmen, der dann von dieser Rettungsinsel in Richtung des Frachters schwimmt und an Bord gezogen wird. Die informieren die Küstenwache. Ja, Nathan sagt aus, dass er mit seiner Mutter da an diesem Block Canyon geangelt hat. Er hat ein komisches Geräusch aus dem Motorenraum gehört und wollte nachgucken, was es war. Und auf einmal ist Wasser ins Boot eingedrungen und er hat seine Mutter nicht mehr gesehen, nicht mehr gefunden. Und das Ding ist quasi untergegangen, relativ schnell. Die hatten ihr Ziel wohl erreicht am Block Canyon, einen schönen Morgen. Und gegen Mittag sind diese Probleme aufgetreten. Das Wasser ist super schnell ins Boot reingelaufen und er wollte das reparieren, wollte irgendeine Lösung finden. Aber es war schon zu spät. Das Boot hatte schon zu sinken begonnen und war dann nicht mehr zu retten. Er hat dann dieses Rettungsboot quasi zu Wasser gelassen, was sich selber aufpustet und ist reingesprungen, aber hat seine Mutter halt nicht mehr finden können. Überlebt hat er halt, weil es gibt das sind so Rettungsfloße, da gibt's dann auch so kleine Emergency Bags, da gibt's dann so Rettungswesten, da gibt's auch so Notfall, so Proteinriegel, irgendwelche Wasser, also er hatte so ein bisschen Proviant auch dabei.
Ja, Wunder, oh Wunder. Ist ja insgesamt eine gute Geschichte.
Ja, und die Polizei sagt, sie geht davon aus, dass die Mutter nicht überlebt hat. Denen fällt aber auch direkt auf, dass Nathan für 8 Tage auf hoher See in so einem Rettungsfloß und nur mit Proteinriegel und ein bisschen gefiltertem Wasser doch in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Also die haben schon Leute aus dem Meer gezogen, die irgendwie deutlich kürzer irgendwo festgehangen haben und die in einem wesentlich schlimmeren Zustand waren. Und er wirkt auch ja relativ emotionslos. Also er leiert seine Story so runter, fragt auch gar nicht groß, ob die Mutter gefunden wurde, zeigt keine sichtbaren Emotionen. Kann natürlich auch an seiner Einschränkung liegen, ne?
Ja,
muss man
genau.
Ganz klar sagen.
Das wollte ich jetzt auch sagen, ja.
Aber unterm Strich sind die der Meinung, dass der niemals im Leben 8 Tage in diesem Rettungsboot auf dem Meer getrieben ist. Also das ist denen direkt suspekt. Als er nach Hause zurückkehrt, wird von den Rettungskräften nach Hause gebracht, sind bereits Reporter über all das informiert und belagern das Haus quasi. Er lässt sich dazu so einem kurzen Statement hinreißen, was aber auch sehr, sehr nichtssagend ist, was dann auch später so zerrissen wird. Er bedankt sich einfach nur bei der Öffentlichkeit und bittet darum, alleine trauern zu dürfen. Und auch hier bemerken alle Leute so diese emotionale Distanz. Aber auch hier möchte ich halt wieder sagen, es kann eben auch an der Spektrumsstörung liegen. Ne?
Ja klar, das würde ich auch so sagen. Die Geschichte ist auch nicht komplett absurd, die er da erzählt hat, ne?
Ja, die ist schon relativ absurd.
Ja, also die ist schon relativ absurd, aber auch, ne, sie kann durchaus passieren. Also es ist durchaus möglich, dass das so passiert ist. Das einzig Seltsame ist ja im Prinzip, dass er halt so aussieht, als ob er gerade aufgestanden und geduscht wäre, so ungefähr, ne?
Es gibt ja noch mehr komische Sachen. Es gibt zum Beispiel noch die Frage, warum war die Mutter auf einmal weg? Wo ist die hin? Das ist ein kleines Boot, das ist jetzt keine riesige Yacht, wo man sich aus den Augen verliert. Und warum hat er nicht der Küstenwache gefunkt, um durchzugeben, dass man sinkt und den Standort durchzugeben? Denn man konnte ermitteln, das Funkgerät hat quasi bis zum Untergang funktioniert. Also das wäre möglich gewesen. Aha. Er gibt halt an, er hat nicht dran gedacht in der Panik und in der Hektik. Aber noch andere Sachen sind komisch, denn die Polizei spricht mit Fischern, mit erfahrenen Fischern, die da häufig in diesen Gewässern angeln. Und die sagen, dass diese ganze Ausgangsgeschichte eigentlich schon totaler Humbug ist. Nathan ist ein recht erfahrener Angler. Und diese Fischer sagen, ja, die Gegend ist sehr gut für den Thunfischfang, aber Nathans Boot und seine Ausrüstung sind überhaupt nicht dafür geeignet. Also selbst wenn er einen gefangen hätte, Thunfische sind riesig.
Ja.
Die hätte er gar nicht nur mit seiner Mutter zusammen an Bord bringen können und mit dem Equipment, das er hat, hätte er die auch gar nicht ans Boot ranlanden können, weil er keine speziellen Angelrouten dafür hatte.
Ja, okay, aber konnte er das wissen? Also ich meine, du hast gesagt, er war erfahrener Angler, aber so dennoch möglich zumindest, dass er es trotzdem ausprobieren wollte, einfach mal um zu schauen.
Ich glaube schon, dass er es wusste. Also ich meine, ich habe früher mal hin und wieder so aus Spaß geangelt und selbst ich wusste halt, okay, wenn ich jetzt irgendwie versuchen will, einen Hecht zu fangen, dann brauche ich ein stärkeres Seil und einen größeren Haken und dies und das. Und ich, jemand, der wirklich fast täglich angelt, so wie Nathan, der wird das gewusst haben.
Ja.
Außerdem weisen halt diese Fischer, die Behörden auch darauf hin, dass das Boot generell überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, so weit aufs Meer hinauszufahren. Also das ist eher so für Küstennähe gemacht. Weißt
aber,
du, so für,
ja, aber ist er denn nachweislich so weit aufs Meer hinausgefahren mit dem Boot?
Ja, ja. Er hat ja gesagt, dass er bis zu diesem Block Canyon gefahren ist und das ist eben sehr weit draußen.
Ja gut, aber dann spricht das ja eigentlich eher dafür, dass er es quasi mit dem vorhandenen Besteck versucht hat und eben nicht erstmal neue Technik, neues Boot und sowas besorgt hat. Weißt du, wenn
oder
er...
Oder eben direkt rausgefahren ist, um einen Mordplan umzusetzen.
Ja, das ja, aber dennoch ist er mit dem Boot so weit hinausgefahren. Weißt du, also.
Aber das war ja von vornherein wahrscheinlich sein Plan, einen Untergang zu simulieren. Also die Fischer sagen halt, oder die Leute sagen, keiner, der bei klarem Verstand ist, würde ernsthaft mit so einem Boot so weit rausfahren, um dann da Thunfische zu angeln. Für seinen Plan ist es natürlich ausreichend. Es hat die Kapazitäten, so weit rauszufahren. So ist es nicht, ne?
Ja. Es ist nur ungeeignet für diesen Fang und außerdem ist die Strecke eigentlich viel zu lang für dieses Boot. Aber es kann theoretisch so diese Reichweite erlangen.
Und so weit draußen kann eben auch Wellengang entstehen, den dieses Schiff einfach nicht verkraften würde. So. Also insofern ist es halt wirklich dafür ungeeignet, wenn du gesund und munter zurückkommen möchtest.
Ja, aber dann ist es doch auch ein Plan gewesen, der auch in die Hose hätte gehen können.
Klar, natürlich, ja. Und wie gesagt, wir haben ein funktionstüchtiges Funkalarmsystem, was niemals benutzt wurde, also auch sehr, sehr seltsam. Auch das plötzliche Verschwinden der Mutter, das ist für die Behörden alles sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Er sagt, dass zwischen dem ersten Reinlaufen von Wasser bis zum vollständigen Untergehen des Bootes knapp 4 Minuten vergangen sind. Das kommt den Behörden halbwegs realistisch vor. Allerdings hätte dann Wasser relativ großflächig eindringen müssen. Und da wird jetzt eine Beobachtung relativ wichtig, denn jemand, der am gleichen Hafen sein Bötchen liegen hatte wie auch Nathan, der hat gesehen, dass Nathan so Abstandshalter von seinem Boot entfernt hat. Also du hast ja manchmal so Reifen am Boot oder sowas,
ja.
Irgendwas, was so Abstand hält dann zum Kai, zur Reling oder zu irgendwas, ne?
Ja.
Und die hat er entfernt und was dann zurückbleiben, sind quasi Löcher in der Bootswand, wo diese Abstandshalter angebracht waren, die knapp über der Wassernarbe sind.
Ja.
Also zusätzliche Löcher, durch die Wasser ins Boot laufen kann.
Achso, das läuft dann, also diese Löcher laufen wirklich dann ins Boot hinein.
Genau, also wenn, die sind knapp über der Wassernarbe.
Ja.
Wenn aber durch jetzt ein anderes Loch ein bisschen Wasser ins Boot reinläuft und das sich senkt, dann läuft dadurch natürlich umso mehr Wasser da durch diese Seitenlöcher rein.
Okay, das Wasser landet also nicht direkt im Boot, sondern das Wasser, das erschwert sozusagen diesen Korpus.
Genau,
ja. Ja. Und jetzt aber nochmal die Frage, du hast gesagt, das Funkgerät ging nachweislich eine Weile.
Ja.
Woher weiß man denn? Hat man das Boot gefunden?
Ja, man hat das gefunden, hat das ausgewertet. Bis zum vollständigen Untergang war das Funksystem betriebstüchtig.
Also ist das Boot wirklich untergegangen?
Ja, ja.
Ah, okay.
Aber wie gesagt, er hat offensichtlich auch Maßnahmen getroffen am Tag vor dem Fahren, die ein mögliches Volllaufen und Untergehen beschleunigen würden. Ne? Also ja, das ist alles schon sehr, sehr selten, sehr, sehr seltsam.
Ja.
Experten werden befragt, die halt so sich auskennen mit Schiffbruchsituationen. Auch die sagen, dass dieser Zustand, in dem er aufgefunden wurde, medizinisch und so weiter, im Prinzip nicht darstellbar gewesen ist nach 8 Tagen auf so einem Rettungsboot. Und die vermuten, dass er irgendwo an Land gegangen ist, 5-6 Tage irgendwo verbracht hat, dann rausgefahren ist, das Boot versenkt hat und dann quasi einen Tag auf dieser Rettungsinsel rumgetrieben ist. Das ist jetzt so die Hypothese der Behörden. Natürlich greift das auch seine Familie auf, die Schwestern seiner Mutter und also Johns Kinder. Mhm. Die möchten natürlich sein Erbe anfechten und die sind davon überzeugt, dass er seinen Opa und auch seine Mutter umgebracht hat. Gut, die haben natürlich auch da ein Motiv, ihm nicht zu glauben, weil das Geld dann an sie fließen würde. Ne? Ist natürlich auch jetzt wieder so ein bisschen
ja,
so.
Ja, genau. So, sie also, haben ihre eigenen Interessen sozusagen.
Genau, also ist so ein bisschen der schwarze Schaf-Neffe, den man eh nicht leiden kann, zu dem man eh kein Verhältnis hat. Und es ist monetär ja durchaus was zu gewinnen. Für jeden nochmal so 1-2 Millionchen mehr, wenn der verurteilt wird, ne? Ist okay.
Ja. Was ist denn mit der Leiche von Linda? Wurde die gefunden?
Nee.
Also man weiß auch nicht, ob er sie vielleicht vorher umgebracht haben könnte.
Nee, leider nicht. Nathan erhält erstmal dieses Geld. Knapp 7 Millionen sind noch da von Johns Erbe, die bekommt er. Man findet aber heraus, das ist dann in Gerichtsdokumenten einsehbar, dass Linda kurz vor ihrem Tod Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen hatte und sie wollte eigentlich Nathan aus ihrem Testament entfernen lassen.
Ah.
Also er sollte eigentlich nichts erben, das Geld sollte eigentlich an ihre Schwestern gehen. Und so sind ihre Schwestern jetzt noch überzeugter davon, dass er für den Tod von Linda verantwortlich ist. Und so sind sie natürlich dann ja daran interessiert, dass er für den Tod verklagt wird, vor Gericht kommt, damit dann das Erbe auch neu strukturiert werden kann. Die klagen jetzt quasi zivilrechtlich gegen ihn und er vertritt sich selber, er feuert seinen Anwalt, da ist er nicht mehr zufrieden und geht quasi selber als sein eigener Vertreter vor Gericht, was eigentlich immer eine schlechte Idee ist.
Komplett größenwahnsinnig, er hat ja gar keine Erfahrung in dem Bereich.
Ja, aber er haut richtig raus vor Gericht, er kommt auch auf den Tod seines Opas zu sprechen und sagt, dass er damit nichts zu tun hatte, auch mit dem Tod der Mutter nichts. Er führt jetzt eine angebliche 21-jährige Geliebte seines Opas ins Feld, die an dem Abend, als der Opa gestorben ist, noch Zeit mit ihm verbracht haben will. Da sind jetzt alle so super geschockt, weil der Opa war 87, der war seit 95.000 Jahren mit seiner Frau verheiratet, die er ja einen Monat vor seinem Tod gerade schlimm verloren hatte. Ne?
Ja, genau.
Und jetzt wird da nach deren Ansicht irgendeine junge Geliebte erfunden. Das kann sich keiner so richtig vorstellen. Hm. Nathan kann das auch nicht belegen. Also es gibt da keine Beweise oder so. Ne? Also
aber er versucht kennt die Identität dieser Frau auch gar nicht.
Nee. Aber er sagt, die haben telefoniert am Abend des Todes, also der Opa mit dieser Frau. Und die wird dann wohl die Täterin gewesen sein. Warum er selber diese Verabredung um 2 Uhr nachts mit seiner Mutter nicht wahrgenommen hat, da möchte er weiterhin nichts zu sagen.
Hm.
Aber das Ganze ist jetzt, also es findet erstmal kein Urteil statt, das Ganze zieht sich. Nathan steht jetzt auch noch mit seiner Versicherung vor Gericht, denn er möchte für den Totalschaden seines Bootes die Versicherungssumme haben. Die haben sich aber geweigert, weil sie gesagt haben, dass seine Umbaumaßnahmen am Tag eben dafür Schuld tragen, dass das Boot so schnell abgesoffen ist. Und da bekommen die auch recht, also er kriegt keinen Schadenersatz zugesprochen, dieser Prozess mit seinen Tanten läuft aber noch, also dass sie ihm quasi das Erbe aberkennen wollen.
Hm.
Der findet auch so richtig keinen Schluss, bis 2022 offiziell Anklage gegen ihn erhoben wird, also Mordanklage seine Mutter betreffend. Er plädiert auf nicht schuldig und auch immer wieder darauf, dass er John eben nicht getötet hat, aber es fehlen halt Beweise in beide Richtungen. Es fehlen ihm irgendwelche tatkräftigen Beweise und es fehlen der Anklage auch Beweise, die ihn mit Johns Tod genauer in Verbindung bringen. Also
Und im Keine Zweifel Ahnung, für den Angeklagten, ne?
Ja, es ist so eine Patz-Situation, ne?
Ja, ja.
Auch wenn ich sagen muss, ich habe schon so den Eindruck gewonnen, dass er da der ist, der am ehesten davon profitieren würde, ne? Zumal es ja auch schon ein Muster ist, ne? John wollte ihm so ein bisschen den Geldhahn zudrehen wegen seiner akademischen Nichtleistung und stirbt. seine Mutter möchte ihn aus dem Testament streichen und
stirbt.
Verschwindet, beziehungsweise stirbt. Ne? Ja. Das ist ja schon, da ist schon ein Muster erkennbar.
Ja, total. Also es ist, ja, man kann es nicht abstreiten. Definitiv.
Nathan ist in Untersuchungshaft, da bleibt er auch. Also man gibt ihm nicht die Möglichkeit, gegen eine Kaution irgendwie auf freien Fuß zu kommen, weil man auf jeden Fall davon ausgeht, dass der untertauchen würde, sich irgendwie der Strafverfolgung entziehen würde. Da steht ja eine lebenslange Freiheitsstrafe jetzt im Raum. Und man geht auch davon aus, dass es, wenn man nur genau sucht und genau hinguckt, dass sich Beweise ergeben werden, die jetzt noch nicht sichtbar sind. Also sowas wie zum Beispiel diese, dass klar ist, dass sie, dass Linda das Testament ändern wollte, dass da vielleicht mit dem Anwalt über Gründe gesprochen wurde oder mit Freundinnen über Gründe gesprochen. Irgendwas, dass man irgendwas noch findet.
Genau, also irgendwas, was er vielleicht noch recherchiert hat, was nicht auf der Festplatte gespeichert war. Ja, also wie bringe ich ein Schiff möglichst schnell zum Absinken und sowas.
Genau, genau. Sein Anwalt, den er jetzt da doch wieder eingestellt hat, versucht natürlich eine Haftentlassung zu erwirken, aber seine Tanten, seine ganze Familie schreiben quasi einen offenen Brief an die Staatsanwaltschaft und fordern, dass er inhaftiert bleibt. Das ist auch crazy, wenn du so im Gefängnis bist und deine ganze Familie dem Anwalt schreibt, ey, lass den mal im Knast, das ist schon gut so.
Ja.
Denn die gehen davon aus, dass er auch eine Gefahr für den Rest der Familie sein könnte, dass Fluchtrisiko besteht. Und dass er sich vielleicht irgendwie auch übers Meer wieder absetzt, weil er sich zwischendurch auch wieder ein neues Bötchen gekauft hat. Also Fluchtmöglichkeit wäre gegeben. Jetzt meldet sich ausgerechnet sein Vater zu Wort, der sein Leben lang nie was von ihm wissen wollte.
Ach.
Der jetzt seinen Sohn verteidigt und ihn als verantwortungsbewussten, guten, jungen Mann darstellt.
Und das weiß er woher?
Wo es keinen Grund gibt, dass sich irgendwer Sorgen machen muss. Genau, und das ist die Frage, woher willst du das wissen? So, du hast...
Also.
Aber auch das ist so, das ist auch so durchschaubar. Ne? Ich habe da jetzt einen Sohn, der hat 7 Millionen auf dem Konto, jetzt interessiere ich mich mal für den so.
Ja,
das ist so,
aber auch auf der anderen Seite könnte es natürlich auch Nathan gewesen sein, der sagt, hey, pass auf, hier für eine Mille kannst du mal bitte oder für wie viel auch immer die und die Aussage jetzt treffen. Ne? Es ist aber auch so durch und durch amerikanisch, finde ich.
Ja, safe. Ja. Safe. Ja, Nathan versucht jetzt irgendwelche Deals ganz, ganz krass klar zu machen, der lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass er seinen Reisepass und all sein Geld hinterlegen würde als Kaution, wenn er freigelassen wird. Also, dass er quasi gar keine Möglichkeit hat zu fliehen und auch einer elektronischen Fußfessel zustimmt. Also, einfach nur, um rauszukommen, weil er das Gefängnis nicht erträgt.
Ja, na gut, das ist auch eigentlich eine sichere Sache, oder?
Ja, aber die Familie beharrt halt weiterhin darauf, dass der Staatsanwalt beharrt weiterhin auf eine Unterbringung im Gefängnis. Und es werden immer wieder so diese alten, ganz, ganz alten Akten zitiert zu seiner Schulzeit, teilweise noch Grundschulzeit, wo er mit dem sozialen Dienst immer wieder zu tun hatte, wo von seinen Wutausbrüchen und Aggressionen Mitschülern gegenüber berichtet wurde. Und das wird jetzt auch als Grund genommen, ihn drin zu lassen, dass man sagt, ey, der war immer schon aufbrausend und aggressiv. Wir können nicht dafür garantieren, wenn der jetzt rauskommt, dass der nicht eine Gefahr für andere ist.
Also man muss auch wirklich sagen, er hat ein gewisses hartes Los tatsächlich. Denn der ist ja einmal in so eine Schublade geraten, aus der er einfach nicht mehr rausgekommen ist. Der ist nur noch tiefer in der Schublade versunken tatsächlich. Sogar die eigene Familie sagt, Achtung, Obacht, der Typ ist gefährlich, lass den auf gar keinen Fall raus, nicht mal mit Fußfesseln.
Ja, ich denke mal, die eigene Familie wird den auch nie richtig verstanden haben, eben auch aufgrund dieser Erkrankung, ne? Und er hat sich ja auch von allen sehr, sehr distanziert. Also die hatten auch natürlich keine Möglichkeiten, Zugang zu finden. Das heißt, da ist so ein Familienmitglied, was immer schon so ein Rätsel war und tendenziell auch komisch aus deiner Sicht, ne? Und jetzt, wie gesagt, stehen da diese Anschuldigungen im Raum und du hast auch noch was zu gewinnen, wenn der verurteilt wird. Du kriegst einfach einen Haufen Geld. Das ist natürlich klar, dass du dann da natürlich besonders darauf beharrst, dass der es war.
Ja, sicher. Und er ist natürlich auch ein schwarzes Schaf. Der passt ja mal gar nicht in diese luxuriöse Welt.
Ja, sein Anwalt und auch die Staatsanwaltschaft beantragen beide Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Allerdings braucht das halt Zeit. Er bleibt halt in Untersuchungshaft und er äußert den Medien gegenüber, dass er sich missverstanden fühlt, dass er der Meinung ist, aufgrund seines Asperger-Syndroms einfach eine leichte Beute für die Polizei zu sein, weil er leicht misszuverstehen ist und auch die ihn auch gerne missverstehen wollen. Und ja, all diese Anträge zur Freilassung werden abgelehnt. Er bleibt in Untersuchungshaft. Urteilsverkündung ist für den Oktober 2023 angesetzt. Da soll dann quasi ja die Wahrheitsfindung abgeschlossen sein. Allerdings wird es diesen Endtermin nicht geben, denn am 15. Juni 2023 findet man den 29-jährigen Nathan tot in seiner Zelle. Es gibt keine Einwirkungen oder keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen. Man geht davon aus, dass er sich selber das Leben genommen hat. Genauere Umstände sind nicht erläutert worden. Vielleicht, wie gesagt, ich habe diese Netflix-Doku, die es, glaube ich, gibt, nicht gesehen. Vielleicht ist da noch mal ein bisschen tiefer was freigegeben worden, aber ansonsten nicht.
Ach je.
Seine Anwälte deuten an, dass es irgendwie einen Brief gibt, dass er noch einen letzten Abschiedsbrief an die Anwälte adressiert hat, quasi, der allerdings von Seiten der Behörden nicht freigegeben wurde an die Anwälte, und die pochen darauf, dass der rausgegeben wird, weil sie sich da noch Antworten erhoffen, auch zum Tod.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, die erhalten da keine Einsicht. Also wir wissen nicht, was in diesem Brief gestanden hat, ob da nochmal irgendwie Bezug auf irgendwas genommen wird, ob das vielleicht auch Fragen, offene Fragen geklärt hat. Ist er schuld am Tod seines Großvaters und dem Tod seiner Mutter? Das sind jetzt einfach nur Spekulationen, die wir anstellen können. Ich denke, in beide Richtungen sehe ich da gute Möglichkeiten, dass er damit was zu tun hat. Aber es ist eben nicht hundertprozentig beweisbar, ne? Also es ist nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise seine Mutter den Opa getötet hat. Die hatte auch Gründe,
ja.
Dass er seine Mutter getötet hat. Da bin ich mir relativ sicher. Einfach dieses Unfallszenario geht nicht auf. Da passt so viel nicht. Also ich glaube, den Tod kann man ihm wahrscheinlich relativ sicher verbuchen mit dem Großvater. Da spricht auch viel dafür, der ausgebaute GPS-Tracker, das verschwundene Gewehr und so weiter, ne? Aber da bleiben auf jeden Fall da bleiben Zweifel.
Gibt's denn
wenn auch nicht viele.
Gibt's denn eine Tendenz, wie das Gerichtsurteil ausgefallen wäre? Denn ich finde es ja schon seltsam, dass er Suizid begeht, bevor er wirklich ein Urteil erhält. Denn so als Reaktion auf ein wirklich zerstörendes Urteil, ja, das kann ich verstehen. Also aus seiner Perspektive, ja, wenn er, keine Ahnung, hätte 100 Jahre ins Gefängnis gehen müssen, so nach amerikanischen Verhältnissen. Ja, aber mal noch war es ja die 50-50-Chance für ihn, rauszukommen.
Ja, ich glaube, er hat einfach das Gefängnis nicht ertragen, ne? Das ist ja, das stellt normale Menschen, in Anführungsstrichen normale Menschen, schon vor große Herausforderungen. Und dann Leute, die ein bisschen speziell ticken, eben umso mehr. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch so verzweifelt darum gekämpft, rauszukommen, ob er jetzt schuldig ist oder nicht, ne? Ja. Aber ich glaube, dass das für ihn einfach eine sehr, sehr große Belastung war.
Kann ich mir vorstellen.
Als schuldiger Mensch natürlich durchaus verdient auch. Und dann diese Entscheidung eben, dass es keine Haftentlassung geben wird und dann das endgültige Urteil eben noch Monate vor dir liegt, vielleicht das einfach für ihn eine Perspektive war, die er nicht ertragen hat. Ansonsten hast du recht, wäre das eher was nach einem erfolgten Urteil passiert wäre. Es gibt natürlich von Seiten des Gerichts keine offizielle Stellungnahme. Mit dem Tod des Angeklagten endet quasi die Verhandlung, aber Beobachter und Medien gehen davon aus, dass es einen Schuldspruch gegeben hätte.
Ah ja, okay. Ja, übel. Also da macht es, glaube ich, auf jeden Fall Sinn, mal in die Netflix-Doku reinzuschauen, um so ein paar weitere Einblicke zu erhalten oder auch mal Personen sprechen zu hören.
Wenn es eine gibt, wie gesagt, ich meine, ja. Ich kann auch sein, dass ich mich vollkommen irre, aber ja, ich glaube, ich habe das irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen neulich.
Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen gegoogelt und im Augenwinkel so ein paar Bilder gefunden, die irgendwie so aussehen wie Interviewsituationen mit einer tiefen Schärfe, also verschwommenem Hintergrund, relativ professionell produziert. Das könnte durchaus eine Netflix-Produktion sein.
Ja, ich werde mal gucken. Vielleicht habe ich da die Tage Zeit, mir die reinzuziehen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch die schon gesehen, falls es die gibt. Ballert mal in die Kommentare, was ihr denkt. Hat er einen Doppelmord begangen oder ist er nur eines Mordes schuldig oder glaubt ihr an die Unfalltheorie? Lasst uns das bei Instagram wissen. Liked und kommentiert fleißig die Posts bei Insta. Folgt uns bei Insta. Und kommt am Freitag, also morgen, die Folge wird Donnerstag rauskommen, morgen noch kurz entschlossen nach Siegen in den Schlosspark, wenn ihr möchtet. Das wird auf jeden Fall schön. Ja, und trinkt fleißig Holy. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen.
Ja, ich habe noch eins hinzuzufügen. Also möglicherweise haben wir bei Nathan es mit einer außerordentlich hohen kriminellen Intelligenz zu tun gehabt. Und die werdet ihr möglicherweise auch benötigen, wenn ihr am Freitag, den 31. Juli, zu unserem Auftritt kommt. Eine kriminelle Intelligenz.
Oha, Daniel hat sich da irgendwas einfallen lassen. Ich weiß selber nur so halb, was es wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber wenn er sich da was ausklüngelt in seinem kleinen, frechen Oberstübchen, dann wird das ja meistens eine gute Sache.
Danke, dass du schön redest.
Naja, wir freuen uns auf jeden Fall auf jedes Gesicht, das wir live sehen. Wir sind ja auch noch in Hamburg dieses Jahr im November, denkt da auch dran, und Jahresabschluss dann in der Krombacher Brauerei. Immer wieder besonders schön, weil einfach 2 Stunden Show und danach 2 Stunden Essen und Freibier oder natürlich auch andere Getränke kostenlos in der Braustube, wo wir dann so ein bisschen ja, mit euch einfach noch chillen, vor Ort sind, ins Gespräch kommen können. Das ist auf jeden Fall immer ein Highlight für uns. Kommt da auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne hin. Das ist wirklich gut investiertes Geld, das kann man nicht anders sagen.
So ist es. Und ich meine, das Jahr ist noch lang. Also okay, wir wissen selbst, dass es ein paar Wochen wahrscheinlich schon Weihnachtssachen in den Supermärkten zu kaufen geben wird. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar Monate und vielleicht hat ja jemand von euch noch irgendeine Idee für einen Auftritt oder eine Connection zum Veranstaltungsort. Gerne ein bisschen außerhalb unseres normalen Umfeldes, sage ich mal. Dann gebt doch gerne mal Bescheid, sagt uns Bescheid und kommt auf uns zu. Wir würden uns auf jeden Fall über Ideen freuen.
Ja. Dem bleibt nichts hinzuzufügen, außer nochmal der nörgelige und heulsusige Aufruf, folgt uns bei Instagram, wir wollen da wachsen. Und das letzte Jahr hat mir fast Tränen in die Augen getrieben, weil es einfach so langsam geworden ist. Der Zuwachs zwar stetig, aber langsam. Es gibt dann auch immer noch Leute, die mir privat folgen, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil das so super langweilig ist. Folgt uns lieber bei dem Blutrausch-Account selber, da ist halt wenigstens halbwegs spannend. Aber macht das, das bietet Mehrwert, zumindest ist das so eine Form von Wertschätzung auch für uns, wenn wir einfach mehr werden.
Ja, so ist es, Leute. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.